Und ich habe mir kurz Gedanken gemacht, was ich hier sagen soll. Und zum Schluss gekommen, dass ich einiges über Freud machen will. Und zwar eine alternative Theorie zum Marxismus, die ja in einer historischen, einer komplizierten Wechselbeziehung auch zum Marxismus stand. Und so werde ich sprechen über Freud, seine Theorie des Fetischismus, eine andere Ökonomie, die Freud entwickelt, und dann die Kombination, aber auch die Widersprüche zwischen Marxismus und Freudianismus im Denken der 60er Jahre. Und man kann sagen, dass 68er Bewegung, der ganze Denkstil der 60er Jahre, wurde oft bezeichnet als Freud und Marxismus, ja eigentlich, als Kombination zwischen Freud und Marx. Und was darunter zu verstehen ist und wie das funktioniert hat und ob das überhaupt funktioniert hat und was daraus geworden ist, dass wir das Thema und eigentlich diese Warenfetischismus formell, ja, die ist ja eben typisch für die 60er, 70er Jahre. Ja, und da kommt es daher und deswegen ist dieser Begriff Fetischismus oder Warenfetischismus tatsächlich im Diskurs des 60er, 80er Jahre benutzt wurde. Diese Verwendung ist ja beeinflusst sowohl von Marxismus wie auch von Freud. Und das eine gewisse Klarheit möchte ich hier erschaffen. Und ich beginne eben damit, dass ich hier zurückkomme und der Ausgangspunkt für den Marxismus, für die marxische Theorie noch wiederhole. Er sagt, man kann so etwas wie eine Ökonomie nicht aufbauen auf den Bedürfnissen oder Wünschen der Menschen, weil die sind zu spezifisch. Ja? Damit die Ökonomie überhaupt funktioniert, das heißt, damit die Werte quantifizierbar werden, muss zugrunde der Ökonomie etwas liegen, was auch quantifizierbar ist. Und quantifizierbar ist die Arbeit. Für Marx ist der Konsum nicht quantifizierbar, nur die Arbeit. Und das ist der Grund, warum er Geldsystem in der Arbeit verankert. Wenn er die Frage stellt, warum unterschiedliche Dinge, das ist, habe schon gesagt, das ist die Grundfrage jeder Ökonomie. Warum so heterogene unterschiedliche Dinge gleiches Geld kosten? Wie kann man so etwas wie Wert überhaupt quantifizieren? Wie kann man sozusagen Dinge gleichwertig oder wertunterschiedlich betrachten, wo sie doch so irreduzibel, eigenartig sind in ihrer Qualität? Und Marx entscheidet das so, dass er sagt, die Qualität, das ist Konsum. Ja, jeder konsumiert nach der Qualität. Das ist der Gebrauchswert, der nicht quantifizierbar ist. Austauschwert ist aber quantifizierbarer Wert. Und das ist der Wert, der in der Arbeit entsteht. Und die Arbeit ist quantifizierbar durch die Zeitzuschreibung. Ja? Und die Zeitzuschreibung führt dazu, dass man Zeiten mit Geld vergleichen kann und dann bekommen die produzierten, in einer gewissen Zeit produzierten Gegenstände einen bestimmten Wert. Durch die in diesen Gegenständen akkumulierte Zeit. Ja? Unterschiedliche Dinge akkumulieren unterschiedliche Zeit, spannen ihre Produktion und daraus entsteht der Wert. Das heißt, die Voraussetzung der klassischen marxistischen Lehre besteht darin, dass man den Konsum nicht quantifizieren kann. Das war auch der Grund, warum viele Autoren auf der Frankfurter Schule zum Beispiel, ist ja immer noch sozusagen steht an dieser Linie, sagen, sozusagen humanistisch ist gewisser Weise, in gewisser Weise der Konsum. Ja, man muss sozusagen zurückkehren zum Qualitativen, zum Eigenartigen, zum Irreduziblen, weg von der Quantifizierung, weg von der Entfremdung, ja, die mit Quantifizierung gleichgesetzt wird. Nun, der neue Schwung kam aber durch Freud oder durch eine gewisse Interpretation des Freudischen Theorie, weil der Freud hat etwas gemacht, was keiner vor ihm gemacht hat, und zunächst einmal wurde es übersehen. Nämlich, er hat den Konsum quantifiziert, was noch für Marx undenkbar war. Nämlich, wie wir wissen, Freud hat postuliert, dass alle unsere Wünsche Modifikationen oder Manifestationen oder Verwandlungen des libidinösen Wunsches sind. Das heißt, unsere ganze Energie des Wunsches ist eine libidinöse und hat einen bestimmten Zweck, das heißt den erotischen Zweck. Nun, was passiert in der Ökonomie der Psychoanalyse? Ich habe ein Quantum an erotischer Energie. Dieser Quantum führt mich dazu, oder führt mich auf den Weg, der im Grunde mich zum sexuellen Akt führen sollte. Aus unterschiedlichen Gründen aber, und das primäre Verbot ist das Inzestverbot, und sie geht weiter und weiter, aus bestimmten Gründen ist für mich aber diese Entladung der Energie unmöglich. Was passiert? Ich leite diese Energie, ich verdränge diesen Wunsch, ja, aber die Energie leite ich um und investiere in verschiedene substitutive Gegenstände. Zum Beispiel, statt eine Frau zu besitzen, male ich ein Bild von dieser Frau oder einen Roman über meine Gefühle und so weiter und so fort. Das heißt, ich investiere diese Energie in der Erzeugung, entweder in die Erzeugung eines Dings, eines Gegenstandes, oder ich investiere in die schon vorhandenen Gegenstände. Und da ist der Punkt, wo der Warenfetischismus mit der klassischen Theorie des Fetischismus, also erotischen Fetischismus, identisch wird. Das heißt, ich kann meine Mutter nicht besitzen, aber ich kann ihre Schuhe besitzen. Oder einen Schuh. Und ich kann diese Schuhe mit meiner Mutter identifizieren. Und dann bin ich diese Schuh verliebt. Was heißt verliebt? Das heißt, es ist ein Fetisch für mich. Ein Fetisch für mich. Und zwar, dieser Fetisch hat einen Wert. Und zwar einen quantifizierbaren Wert. Das heißt, ich liebe diese Schuhe genau in dem Maße, in dem ich meine Mutter geliebt habe oder zu ihr angezogen war. Und dieser Wunsch wurde verdrängt. Das ganze Quantum, der gleiche Quantum der Energie, investiere ich in die Schuhe. Wir haben also bei Freud die Möglichkeit, den Wunsch, das Begehren zu quantifizieren. Es ist eine Energie, die erstens sich quantifizieren lässt, zweitens sich teilen lässt. Man kann sozusagen in die Schuhe investieren und tatsächlich zum Beispiel in die Haare der Mutter, die abgeschnitten werden, was auch immer. Es sind unterschiedliche Fetische, die ich benutzen kann. Sozusagen dieses Quantum der Energie kann ich teilen. Ich kann dieses Quantum der Energie übertragen von einem Gegenstand auf den anderen Gegenstand. Das heißt, dieser Wert, diese Energie und unterschiedliche Gegenstände investieren. Und so bekomme ich eine quantifizierbare Energie des Konsums. Der Konsum wird plötzlich quantifizierbar. Ich habe mit einer energetischen Größe, die ich verschieben kann, verdrängen kann, anders investieren kann, übertragen kann, und zwar auf sehr unterschiedliche Gegenstände. Es entsteht eine Ökonomie, Ökonomie des Wunsches, Ökonomie der libidinösen Energie, die als Grundlage für die real existierende Ökonomie unter Umständen, das hat so Freud nicht gedacht, das haben aber die 68er gedacht, also die Theorie der 60er Jahre, das als Grundlage für die real existierende Ökonomie interpretiert werden kann, anstelle der Arbeit. Das heißt, anstelle der Arbeit nehme ich die sexuelle Energie und ich sage, die sexuelle Energie ist wie Geld, sie lässt sich verteilen auf verschiedene Gegenstände, sie investiert in diese Gegenstände ein Stück Begehren, ein Quantum Begehren und durch diese ursprüngliche libidinöse Energie bekommt jeder Gegenstand eine bestimmte Attraktivität und diese Attraktivität letztendlich macht seinen auch Geldwert in unserer Gesellschaft aus. Ja. Das heißt, die Quantifizierung der libidinösen Energie gibt die Möglichkeit, die Ökonomie auf der Seite des Konsums aufzubauen und dieser Konsumwunsch als eine teilbare, übertragbare Größe wie Geld auch zu interpretieren. Nun, was haben wir als Mechanismus dieser Übertragung? Das ist eben die Substitution, das heißt, oder Repräsentation. Das heißt, ich strebe real einen Gegenstand an, das heißt zum Beispiel die Mutter, die kann ich nicht erreichen durch die Gewalt der Verdrängung, durch das Verbot, durch das Tabu und repressive Gewalt der Gesellschaft. Ich leite diese Energie um auf die Substituierungen, Substitutionen der Mutter. Und wie geschieht das, wie jede Substitution? Durch die Rhetorik. Und das ist eben der zentrale Punkt. Dass das Gesetz der libidinösen Wirtschaft oder Ökonomie ist das Gesetz der Rhetorik. Rhetorik entwickelt sich durch zwei Figuren, das ist die Metapher und Metonymie. Und wenn man zum Beispiel die ganze heutige Werbung sieht, dann merkt man, wie das funktioniert. Entweder steht eine Frau neben dem Auto, das ist Metonymie, das heißt, Sie wissen ja, wie die Figur heißt, das heißt, das ist die Übertragung von einem Gegenstand zum nächst stehenden Gegenstand. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Mutter die Schuhe getragen hat, dann sind diese Schuhe für mich ein Fetisch, weil ich nach dem metonymischen Gesetz diese Energie auf die Schuhe übertragen hat, weil die ist sozusagen körperlich in der Nähe dieses Objekts sich aufgehalten. Das heißt, wenn die Frau neben dem Auto steht in der Werbung, dann wird sozusagen diese Energie, die von dieser Frau provoziert wird, dann auf das Auto übertragen. Das ist die metonymische Figur. Die zweite Möglichkeit ist die Metapher. Das heißt, die Analogie. Der Gegenstand sieht so wie meine Mutter aus. Und das benutzt auch ständig die Werbung. Sie herausstrahlt die Ähnlichkeit verschiedener Gegenstände. Entweder erinnern Sie an der Vagina oder haben eine phallische Form. Ja? Das ist ganz klar, dass die Werbung spielt immer mit diesen zwei Metaphern. Das heißt, entweder geht die Übertragung durch die Nähe oder durch die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit und Kontrast. Und so sind wir, wenn wir in die libidinöse Konsumökonomie eingebunden sind, der Gesetzen der Rhetorik unterworfen. Das ist der Grund, warum zunächst einmal man oft gesagt hat, diese Erklärung reicht nicht aus, weil das Geld jede Rhetorik überspielt. Das heißt, das Geld hat die Fähigkeit, völlig Verbindungen völlig unrhetorisch zu gestalten, wo man keine Ähnlichkeiten metonymische oder metaphorische Verbindungen findet. Trotzdem ergibt es Äquivalenzen und Geldübertragungen. Nun, es ist interessant, dass die Surrealisten, die als Erste versucht haben, eine solche libidinöse Ökonomie zu entwickeln, immer sozusagen dieser Spiel der Rhetorik, des Metonymischen und des Metaphorischen weiter und weiter betrieben haben, und für sie spielte der Zufall eine sehr große Rolle. Zufälliges Treffen von unzusammenhängenden Gegenständen. Sie wollten sozusagen die Logik des Begehrens an die Logik des Geldes angleichen. Im Grunde darum ging es bei den Surrealisten. Sie wollten eine absolute Ökonomie, die sozusagen die Gesetze der Rhetorik sprengt und gleichzeitig dermaßen verschärft, dass man von jedem Gegenstand zu jedem Gegenstand fast zufällig übergehen kann. Damit ist auch verbunden diese Theorie von Breton über Objet Trouvé, und damit auch verbunden ist die Ästhetik von Readymade, von Duchamp. Das heißt, eine Ästhetik, die mit Investitionen des Begehrens statt Investitionen der Arbeit operiert. Ja? In die Produktion des Readymades investiere ich keine Arbeit, aber ich investiere ein Begehren, ein Quantumbegehren. Zum Beispiel diese Urinoir kann man auch sehen als Substitution einer Frau einfach. Und alles, was je Duchamp gemacht hat, kann man sicherlich auf diesem Wege interpretieren. Man hat auch im Falle von Duchamp mit einer Rhetorik des Begehrens zu tun, die ja dieser Quantum der sexuellen Energie umleitet in immer neue Gegenstände und auf diesem Wege immer neue Werte erzeugt. Ja, und so funktioniert auch die Kunst. So funktioniert auch weitgehend die Ökonomie für Breton, Lacan, früher Lacan und Surrealisten. Wir haben also ein alternatives Modell zum Marxismus, ein Modell der sprachlichen Rhetorik auf der einen Seite, erweiterte sprachliche Rhetorik auf der anderen Seite, als ökonomisches Gesetz, als Gesetz der Übertragung des Wertes, statt kapitalistischer Austausch. Wobei der kapitalistische Austausch gedacht wird, als diese Rhetorik unterworfen. Das merkt man bei Roland Barthes ja ganz deutlich, wo er sagt, der Mensch will das kaufen und zu verkaufen, was in diesem rhetorischen Verhältnis zu seinem Begehr steht. Diese Rhetorik leitet das Begehren um und weiter. Und auf diese Weise sozusagen entwickelt sich zum allgemeinen Warenaustausch. Ja. Austausch wird deswegen praktiziert, weil immer wieder der Versuch, die Dinge zu besitzen, an bestimmten Vorstellungen scheitert. Zum Beispiel an bestimmten Gesetzen und Tabus scheitert. Zum Beispiel, ich will meine Mutter besitzen, das funktioniert nicht, aber zum Beispiel, ich will Louvre besitzen. Das funktioniert auch nicht. Ja? Stattdessen kaufe ich zum Beispiel eine Postkarte mit dem Bild von Louvre. Ja? Das heißt, ich substituiere zum Beispiel Louvre durch diese Postkarte und leite mein Begehren auf diese Postkarte um. Und so funktioniert die ganze Warenwirtschaft nach surrealistischem Prinzip. Das heißt, man bekommt immer ein Begehren, man strebt immer ein Ziel an, trifft eine repressive Gewalt, die erreicht dieses Ziel, zum Beispiel das fehlende Geld oder Macht oder was auch immer, das verhindert, dass man das begehrte Objekt tatsächlich besitzt und stattdessen überträgt diese Quantum auf einen anderen Gegenstand. Übrigens, die Tatsache, dass die Postkarte so ungefähr 1,5 Mark kostet oder 2 Mark kostet, zeigt schon, dass das Begehren in Bezug auf Löwe eigentlich nicht so groß ist. Löwe ist zwar sehr groß, aber das Begehren ist nicht so groß. Auf der anderen Seite, die surrealistischen Autoren immer die Figuren des Absoluten oder Übermäßigen bekehren, diskutieren auf Bataille und so weiter, wo sozusagen keine Substituten genügen, um dieses Begehren aufzuhalten. Und das geht weiter. Gut, wir haben also diese zwei Modelle. Zunächst einmal ein Modell, das marxistische Modell der Arbeit, der quantifizierbaren Produktion. Auf der anderen Seite ein Modell des quantifizierbaren Konsums, des quantifizierbaren Konsumwunsches, ja genau, oder Konsumbegehrens auf der anderen Seite. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie wir diese zwei unterschiedliche Modelle miteinander verbinden. Zunächst einmal, was einem auffällt, und es gibt genug Bücher darüber. Ein klassisches Buch ist von Daniel Bell, Culture and Contradictions of Capitalism, wo behauptet wird, dass diese zwei Arten, die Ökonomie zu denken, zu klassifizieren, völlig konträr sind. Das war sicherlich auch die Position von Bataille und Foucault und vielen anderen. Weil auf der einen Seite die Ökonomie des Begehrens führt uns weiter und weiter und weiter, ja, nicht wahr? Auf dem Weg des Genießens. Damit wir überhaupt beginnen zu produzieren, müssen wir allerdings dieses Genießen aufgeben und stattdessen von der freudianischen Ökonomie in der marxistische umschalten. Wir müssen uns disziplinieren, wir müssen entsagen, wir müssen diese Gewalt beugen und statt substituieren, diese Gewalt bedienen, indem wir sozusagen in die Fabrik gehen und arbeiten. Wir sollen sozusagen dieser Arbeitswunsch, ja, nicht wahr, ist auch wiederum zu verstehen in diesem Modell als Substitution des erotischen Wunsches. Das heißt, ich kann meine Mutter nicht besitzen, ich gehe aber in die Fabrik, verdiene so viel Geld und finde mir eine Prostituierte, die wie eine meiner Mutter aussieht, ja, und kaufe sie. Das heißt, sozusagen der Grund für mich zu arbeiten besteht in der sozusagen Verschleppung, Verschiebung, Verdrängung eines ursprünglichen Wunsches. Und sozusagen Erreichung einer unvollkommenen Repräsentation und Substitution. Statt tatsächlich meine Mutter zu besitzen, erstens verbringe ich den ganzen Tag in einer unangenehmen Atmosphäre und zweitens kriege ich für dieses Geld auch nur eine Substitution und nicht die Mutter selbst. Also das alles ist irgendwie unangenehm und das bedeutet, dass zwei Verhaltensweisen des Menschen in unserer Gesellschaft als absolut konträr beschrieben werden von Foucault, von Max Weber noch früher, von Daniel Bell und vielen anderen. Sozusagen der Mensch des Kapitalismus ist zwischen diesen zwei Ökonomien, das heißt der marxistische und freudianische, gespalten. Auf der einen Seite ist er ein Arbeitstier, das sozusagen diszipliniert ist, rational ist, verantwortungsbewusst, immer zur gleichen Zeit in die Arbeit geht, immer sozusagen konzentriert arbeitet oder zum Seminar geht eben und so und alles plant und Versicherungen abschließt und ja, also alles tut, was eigentlich eine Askese, eine rationale Planung beinhaltet. Auf der anderen Seite, dass der gleiche Subjekt der kapitalistischen Ökonomie muss ein Genießer sein, so wie es zum Beispiel in Reiseführer steht, ja? Oder in der ganzen Werbung, oder in der, Film, in der die Sendungen wie Wahre Liebe, ja? Oder ich weiß nicht, Piepshow und so weiter. Man muss ja ständig genießen, man muss ständig sozusagen über Sex nachdenken, man muss ständig bereit sein für das Abenteuer, man muss ständig offen sein für die Überraschungen, man muss den Zufall anstrengen, man muss sozusagen ins Offene gehen, man muss sozusagen experimentieren, ja, mit dem Genuss und so weiter. Und so fragt man sich, wie bringt das alles zusammen, ja, weil es die gleiche Ökonomie ist. Auf der einen Seite ist die Ökonomie der Produktion, die einen Menschentypus erfordert, auf der anderen Seite ist die Ökonomie des Konsums, das vielleicht andere Typus erfordert. Und so entsteht ein Gegensatz. Dieser Gegensatz wurde sehr, sehr harsch beschrieben, ja, von Foucault. Für ihn ist derjenige, der wirklich genießt und im Sinne, in diesem Sinne sozusagen das bürgerliche Ideal des Genießens verkörpert, ein Wahnsinniger. Ja, der unterdrückt wird, der abgeschoben wird, der gesteckt wird in die psychiatrische Anstalt. Und der Mensch ist sozusagen zur Arbeitsziel dressiert und diszipliniert. Das heißt, der Foucault ist völlig auf der Seite der freudianischen Ökonomie des Wunsches und sieht die Ökonomie der Arbeit als Gegensatz und als eine Repression. Er sieht das als eine Maschine der Repression. Diese Maschine der Repression führt zur Substitution und zur Repräsentation. Und deswegen der typische Kampf dieser Generation. Der Kampf dieser kulturellen Generation war der Kampf gegen den Repräsentation, Substitution für die Direktheit des Wunsches. Ja? Das heißt, auch gegen die repräsentative Demokratie, ja, für die direkte Demokratie, das hängt auch damit zusammen. Das heißt, let's do it. Ja? Das ist das Prinzip. Wenn ich will etwas, ich mache es. Ich verschiebe das nicht, ich lasse das mir nicht ausreden, ich suche nach keiner Repräsentation und Substitution, ich verschiebe das nicht weiter, sondern ich mache das jetzt. Dieser Let's Do It, was vor allem einen erotischen Sinn hatte, war eben dieser Slogan der sexuellen Befreiung. Und sexuelle Befreiung der 60er Jahre wurde als ein Sieg von Freud über Marx gedacht, letztendlich. Das heißt, wenn ich mit Freud zum Schluss komme, dass am Ursprung der Arbeit das unerfüllte, sozusagen repressierte Begehren steht, dass die Arbeit nichts anderes ist als eine Form der Verwandlung der sexuellen Energie, die ja diese sublimierte Form findet, weil sie einen direkten Weg versperrt ist durch die Gewalt und Repression, dann bedeutet das, dass die marxistische Ökonomie in der freudianischen Ökonomie verankert wird, Produktion wird in Konsum verankert, Konsum scheint jetzt primär zu sein und Produktion sekundär, im Unterschied zu Marx. Arbeit ist eine Form des Wunsches, wie gesagt, eine repressierte Form, eine regressive Form, und die muss bekämpft werden. Das heißt, ich muss hier und jetzt beginnen zu genießen. Dann setze ich die Gewalt, repressive Gewalt außer Kraft, dann setze ich aber die Arbeit außer Kraft. Ich arbeite dann nicht mehr, sondern ich genieße nur. Das war das radikale Programm von vielen Autoren der 68er, vor allem Wilhelm Reich und ein bisschen anderer von Herbert Marcuse. Die Frage ist, inwieweit das funktioniert. Das ist das, was Jean-Luc Nancy gesagt hat oder bezeichnet hat als Communauté des Souverains. Das heißt, Gemeinschaft oder das Kommunale jenseits jeder Arbeit. Die Gemeinschaft der Genießenden. Und das waren so die Kommunen, ja, einfach. Die Kommunen der 68er Generation. Nun, die Frage ist, inwieweit dieser Let's Do It möglich ist. Und wirklich ein Punkt ist, von dem aus die kapitalistische Wirtschaft, die kapitalistische repressive Ordnung, die Ordnung der Arbeit ausgehebelt werden können und man sich befreien kann. Wenn die 60er, also 60er Jahre Bewegung darauf gesetzt hat, kommen in den 70er Jahren Zweifel. Und dann kommt dieser ständige Verweis auf Marx und Freud, dieser marx-freudianische Diskurs. Man versucht sozusagen sich zu fragen, wie doch diese Verbindung funktioniert. Wie gesagt, wenn man sagt Freud, Freud der marxische Diskurs oder Freud der Marxismus, ja, sagt man oft als führende theoretische Konstruktion der 60er, 70er, 80er Jahre. Man muss ja nicht vergessen, dass es um keine Synthese geht, sondern um einen sehr, sehr fundamentalen Widerspruch. Auf der einen Seite haben wir die Verankerung der Ökonomie in der Produktion, und zwar positiv gesehen. Auf der anderen Seite im Begehren, wo die Produktion als solche bekämpft wird. Ja, im Grunde, was die 68er Bewegung angeschrieben hat, war die Gesellschaft des Ready-Mades, Ready-Made-Gesellschaft. Auf der gesellschaftlichen Ebene dieser Traum, von realistischer Traum von Ready-Made, von Objet Trouvé zu verwirklichen, nicht zu arbeiten, sondern zu nehmen. Ja, gleich zu nehmen und zu benutzen. Ja, just do it. Nun gut, die Zweifel kamen zunächst einmal von den Leuten, die sehr, sehr tief involviert waren in diese ganze Bewegung. Und das waren Lacan in erster Linie und Roland Barthes und Baudrillard. Die haben nämlich doch darauf aufmerksam gemacht, dass die Gesetze des Begehrens rhetorische Gesetze sind und letztendlich sprachliche Gesetze. Wie Lacan sagt, das Unbewusste, gerade das erotische Unbewusste funktioniert wie die Sprache. Und dann fragt man sich, wenn die Gesetze des Begehrens rhetorische sind, wenn das Begehren fließt durch die Kanäle, Sprachkanäle, die entweder metonymisch oder metaphorisch gebildet werden, dann fragt man sich, ob die Mutter zum Beispiel auch nicht unter Umständen eine Metapher wäre. Will man nicht die Mutter vielleicht als eine Metapher für eine Schuhe? Ja, das ist ja eine und nicht die Schuhe als Metapher für die Mutter. Warum glaubt man, dass man eben das will, wenn das auch nur ein Zeichen ist in einem Sprachsystem, auch nur ein Wort unter vielen anderen Worten in der Sprache? Warum glaubt man, das ist es, das ist das Signifikat und alles andere ist nur Substitution und rhetorische Metapher und so weiter? Das heißt, der erste Anwand kam von der Rhetorik selbst, ja, von der Vertiefung dieser Einsicht, dass die Logik der Begehren ist eine bestimmte Rhetorik. Die Privilegierung bestimmter Wünsche, sodass man sagen kann, let's do it. Aber was ist diese It? Ja? Ist diese It nicht auch eine Metapher für irgendetwas anderes? Warum meine ich, dass It ist das, was ich want to do? Das war die erste kritische Frage. Und die führte letztendlich sicherlich zu Derrida und seiner Theorie der Differenz, wo er sagt, eigentlich jedes Zeichen ist eine Verschiebung, ist eine Verspätung. Jedes Zeichen wird bestimmt durch die Unterscheidung von den anderen Zeichen. Man kommt mit seinem Begehren immer zu spät, das Zeichen immer schon da, immer schon aufgeladen mit diesen und jenen symbolischen Bedeutungen. Und so ist man im Grunde als Begehrende von Anfang an gefangen in diese Rhetorik, die weder Anfang hat noch das Ende. Man kann also den Punkt dieses It nicht finden, dass man wirklich will und dass man wirklich machen will, und zwar jetzt. Man kann dieses Jetzt auch nicht finden, weil man nicht weiß eigentlich, wann man das will und ob das, was man heute will, nicht wiederum Substitution ist von etwas, was man früher gewollt hat, aber nicht bekommen hat, und so geht es weiter. Das war das eine. Ungefähr zur gleichen Zeit und im gleichen Geistes beginnt Deleuze seine Kritik, und zwar zunächst einmal als Beschreibung des Lebenswerks seiner Prostituierten. Und er fragt sich, ob man nicht unter Umständen die Arbeit will oder mag, und zwar als Arbeit. Und bei ihm gibt es in seiner Ökonomie des Wunsches, Ökonomie libidinale, so Stelle, und beginnt das mit der Arbeit der Prostituierten. Fragt sich, hat die Prostituierte ein Begehren überhaupt? Also im klassischen Sinn des Wortes nicht. Ja? Und trotzdem liebt sie ihre Arbeit. Zumindest gibt es welche, die ihre Arbeit lieben. Sie liebt sie sozusagen jenseits des Begehrens, das sie nicht mehr empfindet. Ja? Sie ist völlig anästhesiert. Und so entwickelt er diese Theorie des Begehrens, die frühere Theorie, die er dann unglücklicherweise hinter sich gelassen hat, aber die witziger war als seine späteren. Eine Liebe zum Monotonen, zu Kälte, zum Mechanischen und so weiter, letztendlich zum Geld, letztendlich zur Arbeit. Und sagt, ob wir eine bestimmte Liebe zum Identischen, zum Mechanischen, zum Wiederholenden, zum Repressiven letztendlich nicht haben und nicht von Anfang an haben. Vielleicht wollen wir eigentlich repressiert sein, vielleicht genießen wir das. Der Masochismus zeigt diese Möglichkeit, er hat über den Masochismus gesprochen, als eine Liebe zur Unterwerfung eigentlich, als Begehren gerade nach dem Gesetz, das mich unterdrückt. Wenn ich aber fähig wäre, in die Unterdrückung selbst das erotische Verlangen zu investieren, dann zerfällt überhaupt dieser ganze Gedanke von der sexuellen Befreiung. Ja? Dann ist es überhaupt nicht klar, wo ich eigentlich, an welcher Stelle ich revanchieren will. Und die Tatsache, dass man die Unterdrückung, und zwar die eigene Unterdrückung, genießen kann, ist ja bekannt. Man soll nicht unbedingt masochistisch veranlagt sein. Man weiß, dass zum Beispiel man freut sich als Soldat, wenn man getötet wird für die Heimat, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, man genießt auch, als Opfer gebracht zu werden, man genießt auch, unterworfen zu sein, geopfert zu sein. Und diese ganze Genießen der eigenen Unterdrückung und der eigenen Sklaverei, diese ganze Form der Übertragung auf die Repression selbst, machen die Unterscheidung oder die Opposition zwischen Wunsch und Repression unhaltbar und setzen diese Opposition außer Kraft. Wir haben also zumindest zwei Figuren, die am Anfang der 70er Jahre in Frankreich damals kritisch mit der diese Idee der Befreiung von der Repressivität der kapitalistischen Ordnung auseinandergesetzt haben. Auf der einen Seite, wie gesagt, das Ernstnehmen der Rhetorik als ursprünglicher Kontext jedes möglichen Wunsches. Und die zweite, die Möglichkeit, die libidinösen Investitionen in die Unterdrückung selbst. Aus dieser Figuren entwickelt sich eine gewisse Liebe zum Kapitalismus, die alle Autoren dieser Schule mehr oder weniger beflügelt. Das ist der Unterschied zwischen Foucault auf der einen Seite, der Kapitalismus wirklich nicht liebt und im Kapitalismus nur Disziplinarmaßnahmen sieht, und der späteren Generation wie Deleuze und Derrida, die vollkommen sozusagen auch den Kapitalismus fliegen eigentlich und im Grunde das Geld und das alles sehr positiv interpretieren. Und zwar gerade deswegen interpretieren positiv, weil sie eine gewisse sozusagen Repressivität, Verdrängung und Verschiebung für prinzipiell unumgänglich halten und eigentlich kulturgenerierend und in diesem Sinne gar nicht etwas, was man abschaffen soll. Die Repression ist für sie das, was die Kultur schafft eigentlich. Und da liegen sie nicht weit von Freud. Wenn man Freud genau liest, dann ist es sehr, sehr oft bei ihm zu vermerken, dass die repressiven Mechanismen sind die kulturellen Mechanismen. Sie dürfen nicht abgeschafft werden. Sie müssen nur so abgestimmt werden, dass sie nicht zu Neurosen führen. An vielen, vielen Stellen sagt ja Freud, schafft man die Repressionsmechanismen ab, schafft man die Kultur ab und ruiniert die Gesellschaft. Verschärft man sie oder verwendet man sie nicht richtig, bekommt man eine Gesellschaft der Neurotiker, die dermaßen innerlich sozusagen repressiert sind, dass sie zunächst mehr fähig sind und sie können diese Wirtschaft nicht vertragen, weil ihre Impulse sind alle schon sozusagen aufgebraucht, bevor sie angefangen haben zu arbeiten. Also die Funktion der Psychoanalyse ist eigentlich eine prokapitalistische oder prozivilisatorische, sagen wir so. Ihre Funktion ist zunächst einmal gedacht, und deswegen hat sie sich so verbreitet in Amerika. Man sagt ja immer, die amerikanische Variante der Psychoanalyse ist eine falsche und so weiter. So hat man von Anfang an gedacht, so hat Freud von Anfang an gedacht. Die Psychoanalyse ist ein Mittel, die Menschen für die Zivilisation tauglich zu machen. Und zwar sie zu repressieren, aber nicht so zu repressieren, dass sie da an dieser Repression kaputt gehen, sondern so zu repressieren, dass sie effektiv und produktiv ihre sexuellen Energien in die zivilisatorische Leistungen umleiten können. Nun, wenn also die französische Philosophie der 70er Jahre zurück zu Freud kommt, sicherlich in einer völlig anderen Weise, wie er das gedacht hat, aber trotzdem, der Grundgedanke ist, bei allen diesen Autoren, Zivilisation ist eine Repression, schaffe ich Repression ab, und dieser Akt der Abschaffung der Zivilisation ist auch ein repressiver Akt. Wir haben darüber geschrieben, gesprochen in Bezug auf Dessart zum Beispiel, was ich erinnere. Wenn Dessart zum Beispiel fordert, ein Zustand, bei dem allein die Natur herrscht und alle Wünsche automatisch erfüllt werden, führt er da eine Polizei ein, die verhindern soll, dass die Menschen diese Wünsche nicht erfüllen oder nicht erfüllen lassen. Ja, sie zum Beispiel überwacht die Frauen, dass diese Frauen nicht dürfen, Männer abzusagen, ja, ihre Wünsche zu erfüllen. Männer aber auch, ja, und so geht es weiter und weiter. Das heißt, wenn man einen Naturzustand einführt, entsteht sofort die Angst, dass dieser Naturzustand in den zivilisatorischen Zustand zurück übergeht. Man muss also eine zusätzliche, was man ein Zusatz, ja, eine zusätzliche Gewalt schaffen, das ist eben das große Thema von Derrida. Eine zusätzliche Gewalt schaffen, und zwar zivilisatorische Gewalt, eine Art Polizei, die ja die Grenze zwischen Naturzustand und zivilisatorischem Zustand überwacht und die Gesellschaft nicht daran hindert, vom Naturzustand zurück in den zivilisatorischen Zustand zurückzufallen und regressieren. Wir haben also in beiden Fällen mit einer Gewalt zu tun. Wir können aus der Logik der Gewalt nicht aussteigen, weil wir aus der Rhetorik nicht aussteigen können. Die Rhetorik ist eine ursprüngliche Gewalt, sagt Derrida zum Beispiel, eine ursprüngliche Gewalt, die meinem Wunsch angetan wird, bevor dieser Wunsch überhaupt entsteht. Weil bevor dieser Wunsch überhaupt entsteht, wird dieser Wunsch in dieses rhetorische System eingeschrieben. Dort, wie Lacan sagt, sozusagen, Sexualakt findet nie statt und hat nie stattgefunden, weil es auch eine Metapher, andere Metapher. Und in diesem Sinne haben wir mit einer ursprünglichen Repression Gewalt zu tun, die nicht beseitigt oder abgeschafft werden kann. Das ist eine Entwicklung der freudianischen Ökonomie, bis heute. Je mehr man die Repressionscharakter der Ökonomie akzeptiert hat, desto mehr hat man den Marxismus akzeptiert. Die ganze Geschichte ist gleichzeitig eine zunehmende Akzeptanz von Marx und seine Einsicht, dass die repressiven Mechanismen ursprünglich sind für die Erzeugung des Werts, weil sie die Menschen dazu bringen zu arbeiten, überhaupt. Und sozusagen, Derrida bewegt sich von Freud zu Marx, er beginnt mit der Szene des Begehrens und endet eigentlich mit der Gespenster von Marx. Bei Lacan ist es genauso deutlich. Sie alle marxisieren sich mit der Zeit, weil sie mehr und mehr in Richtung der Repression, Akzeptanz der Repression gehen. Und die Frage stellt sich, ob sie sich genug marxisiert haben und kann man sich überhaupt genug marxisieren, wenn man aus dieser Perspektive ausgeht. Und im zweiten Teil meiner Darstellung, die aber nicht so lange ausfällt, möchte ich einen Punkt zeigen, wo diesen Weg von Freud zu Marx problematisch wird. Und ich denke, an dem Punkt ist die französische Philosophie insgesamt gescheitert. Das ist der Grund, warum sie nicht mehr von Tanyard und heute generell veraltet aussieht. Der Punkt ja hat Freud ganz klar gesehen, weil bei ihm, bei dieser Einwand, und zwar seitens der Marxisten, seitens von Adler zum Beispiel in erster Linie, ihm schon von Anfang an gemacht worden war. Nämlich, die Wirtschaft ist keine individuelle Veranstaltung, sondern das Kollektive. Wünsche sind aber immer nur individuell. Und so, wie kann man von einem subjektiven Wert oder subjektiven Investition der libidinösen Energie in einen Fetisch zu einer kollektiven Investition übergehen? Wenn man aber diesen Übergang nicht schafft, schafft man nicht die Entstehung eines verbindlichen, für die Ökonomie verbindlichen Wertes. Das heißt, wie kann man von der individualpsychologischen Perspektive und die individualpsychologische Analyse und Entstehung eines Individualwertes zu einem kollektiven Wert übergehen? Für Marxismus stellt sich diese Frage nicht, weil der Marxismus sagt, der Wert entsteht aus der Repression. Das heißt, auch der Maschine der Gewalt, der gesellschaftlichen Gewalt, die einen individuellen Menschen dazu zwingt, einen Teil seiner Zeit in die Ökonomie zu investieren. Und diese Gewalt ist von Anfang an eine institutionelle Gewalt und eine kollektive Gewalt, eine soziale Gewalt. Das heißt, die Ökonomie hat beim Marxismus von Anfang an einen institutionellen, kollektivistischen, sozialen Ursprung. Wenn man jetzt von einem individuellen psychologischen Ursprung ausgeht und die Idee der libidinösen Ökonomie, wie geht man dann zu allgemeiner Ökonomie über? Diese fundamentale Schwierigkeit hat versucht, in 20er Jahren Freud zu lösen, im Grunde mit einer Theorie des gesellschaftlichen Fetischismus, einer Theorie des gesellschaftlichen Totemismus. Ja? Er hat sich gefragt in Totem und Tabu, warum gibt es nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Investitionen des Unbewussten? Am folgenden Beispiel. Warum gibt es Stämme, die bestimmte Tiere, Kühe oder Tiger oder was auch immer, kollektiv verehren und ein kompliziertes, libidinös gestaltetes Verhältnis zu den Tieren haben, was steht in der Analogie zu dem Verhältnis bestimmter Neurotiker auf der individuell-psychologischen Ebene. Sagt, was die Neurotiker individuell tun, das heißt, die verehren gewisse Gegenstände, tun auch Stämme und Gesellschaften, die bestimmte Tiere oder auch Gegenstände verehren. Es könnte auch Reliquien sein oder Ikonen und was auch immer. Die Basis ist auf jeden Fall neurotisch. Das Verhalten ist parallel oder analog. Die Frage ist, wie funktioniert es? Und er hat so einen Mythos erzählt, demzufolge, wie Sie wissen wahrscheinlich ja, aber ich wiederhole das, was das der Punkt ist, demzufolge eine ursprüngliche menschliche Horde, den Vater dieser Horde um seine Frauen beneidet hat, seine Söhne haben ihn umgebracht, die Frauen untereinander geteilt, also sie haben es sozusagen vorgeführt, diese sexuelle Befreiung. Das ist interessant, dass diese Figur der sexuellen Befreiung wurde schon beschrieben von Freud, also die ganze Serie war schon da. Sie haben sozusagen Vater umgebracht, das Gesetz abgeschafft und Frauen hat sich geteilt. Haben sie das gemacht, aber haben sie mehr und mehr Gewissensbisse bekommen. Das heißt, dieses Vatergesetz hat angefangen, bei ihnen nachträglich zu wirken. Und diese nachträgliche Wirkung, diese nachträgliche Wirkung hat dazu geführt, dass diese arme Brüder mehr und mehr dem Kultus ihres Vaters verfallen sind. Sie haben angefangen, diesen Vater zu verehren, und je weiter es ging, desto konsequenter war es der Fall. Im Endeffekt hat sich so eine Religion oder eine Verehrung etabliert, als die Erinnerung an eine zweifache Repression, das heißt eben die ich beschrieben habe, das heißt eine Repression des Vaters in Bezug auf die Söhne, aber auch umgekehrte Repression der Söhne in Bezug auf den Vater. Und dieser komplizierte ambivalente Verhältnis widerspiegelt sich in der Ambivalenz von Totem und Tabu. Das ist etwas, was man auf der einen Seite nicht tut, auf der anderen Seite verehrt. Und so geht es weiter und weiter. Ich habe das einmal gemacht. Und ich skizziere das nur in groben Zügen. Das heißt, was im Endeffekt Freud postuliert hat, er postuliert die Möglichkeit, sogar die Notwendigkeit, sogar die Unausweichlichkeit des kollektiven Unbewussten, erzeugt durch das kollektive Erinnern an ein aller gleichen Massen betreffendes Ereignis. Und die Frage ist, ob eine kollektive Erinnerung überhaupt möglich ist. Das ist ein Thema, ja nicht wahr, der deutschen Schuld hier auch, und das diese alle Mahnmale und Monumente. Ob ein Phänomen der kollektiven Schuld, nicht im juristischen Sinne, aber eben in diesem Sinne, ob die ganzen Mechanismen der Verehrung und so weiter, die damit verbunden sind, ob das alles wirklich funktionieren kann. Es ist sicherlich ein großer Skepsis ja, angebracht. Und zwar haben wir keine Beweise dafür, letztendlich, dass so etwas wie eine kollektive Psyche oder kollektives Unbewusstes, das kollektive Unbewusste oder gemeinsame Erinnerung, die jenseits aller Schriften, jenseits aller expliziten Erinnerungen zwingend funktioniert und eine Grundlage für die Ökonomie der libidinösen Investitionen schafft, ob so etwas überhaupt existiert. Ob wir sagen können, dass wir in einem Meer des Unbewussten leben und dass wir unser Unbewusstes mit anderen teilen. Das heißt, nicht nur meine libidinöse Energie ist quantifizierbar, übertragbar, sondern es gibt so ein Reservoir an libidinösen Energie gemeinsam mit anderen und diese ist auch teilbar und übertragbar und zwar von einer Gesellschaftsmitglied auf das andere, von einer Generation auf die andere Generation und so weiter. Das heißt, das Unbewusste ist sozusagen eine gemeinsame Energie. So etwas hat Freud behauptet, aber irgendwie scheint es problematisch zu sein. Es scheint problematisch zu sein, weil wir so etwas wie eine nachweisbare Kontinuität der historischen Existenz auf der Ebene des Unbewussten nicht nachweisen können. Ja, was hier übersehen wird, ist die Kontingenz der menschlichen Existenz, ist die Möglichkeit des Bruchs, der Diskontinuität, der Verschiebung, die ja keiner im Unbewussten verankert ist. Das hat auch Derrida thematisiert, zum Beispiel in seinen Schriften. Wenn übrigens so etwas wie ein solches gesellschaftliches Unbewusstes überhaupt gibt, dann sollte man keine dieser Mahnmäler überhaupt bauen, ja, oder diese Bücher schreiben und so weiter. Man sollte keine Erinnerung dann pflegen, das ginge alles automatisch. Allerdings, wohl bemerkt, wenn man Freud in seiner Analyse der kollektiven Schuld folgt, dann ist die Schuld nur in Bezug auf den Führer möglich. Das heißt, die eigentliche Schuld des deutschen Volkes ist nur in Bezug auf Hitler möglich und nicht auf allen anderen sozusagen. Nur der Führer ist derjenige, der das Schuldgefühl hat. Weil er ist derjenige, der das Gesetz gibt. Also wenn man das Gesetz erfüllt, auch wenn in grausamer Form erfüllt, das erzeugt keine Schuld. Das Schuld wird nur erzeugt, wenn man Gesetz übertritt. Und das kann man nur in Bezug auf den Gesetzgeber tun. Das heißt, das deutsche Volk kann eine Schuld in Bezug auf Hitler, dass er sozusagen Hitler im Stich gelassen hat, aber nicht in Bezug auf Befehlserfüllung, die eben eine Gesetzerfüllung war. Nun, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Aber der ganze Mythos ist fraglich. Und basiert auf einer Annahme, die nicht zwingend ist, dass es so etwas wie, gesagt, das kollektive Unbewusste überhaupt möglich ist und funktioniert. Der zweite, aber wenn man das verlässt, in Frage stellt und sagt, es gibt Brüche, es gibt Kontinuitäten und so weiter, dann gibt es in dieser Tradition noch eine Möglichkeit. vom Individuellen zum Kollektiven zu übergehen. Eben die Möglichkeit, die Derrida und alle diese Autoren publizieren. Nämlich, sie sagen, zwar sind alle Wünsche individuell und man kann nicht nachweisen, dass es so etwas wie kollektives Unbewusstsein und kollektiver Wunsch gibt, aber die Rhetorik, in die diese Wünsche eingeschrieben werden, ist doch kollektiv. Ja, das heißt, wenn man sagt, jeder individuelle Wunsch ist von Anfang an ein Teil einer gewissen Rhetorik, eines gewissen rhetorischen Flusses und sozusagen macht einfach den Weg mit den Metonymien und den Metaphern, die schon vorgezeichnet ist in der Sprache selbst, dann kann man sagen, Wünsche sind zwar individuell, aber man braucht auch nicht, dass sie kollektiv werden könnten. Es genügt, dass man gemeinsame Rhetorik hat, das heißt, man gemeinsame Sprache. Das ist aber auch problematisch, denn man fragt sich, was ist diese gemeinsame Rhetorik oder gemeinsame Sprache? Na gut, es gibt deutsche Sprache, es gibt englische Sprache, es gibt diese Sprache, es gibt jene Sprache. Dann würde Derrida sagen, na gut, aber sie unterscheiden alle voneinander sich und diese Unterscheidungen ist sozusagen eine Metasprache, das ist die weitere Differenzierung und weitere Differenzierung und weitere Differenzierung und das führt wohin? In die Unendlichkeit letztendlich, ja, das ist unendliche Arbeit der Differenz, ja, die Unendlichkeit führt. Und kann man wirklich mit der Unendlichkeit operieren? Kann man sagen, dass unsere Wirtschaft zum Beispiel im Unendlichen verankert wird? Ich weiß es nicht. Im Grunde handelt es sich um eine Hypothese. Wenn die Poststrukturalisten sagen, es gibt einen Horizont, unendliches Horizont einer unendlichen Rhetorik, in der alle diskontinuierlichen Sprachen aufgehoben werden durch das System der Differenzen. Es ist eine Hypothese. Wir wissen nicht, ob das der Fall ist. Ja? Es ist genauso nicht nachweisbar wie der Entgegensatz der Hypothese, dass es sowas nicht gibt. Und dass die Brüche zwischen einzelnen Sprachen sind unüberbrückbar und kein differenziales System bilden. Ist das so, kann man sagen, der Übergang von individuellem Konsumwunsch zum kollektiven Konsumwert ist von freudianischer Ökonomie in allen ihren Varianten scheint ungesichert zu sein. Man versteht wirklich nicht, wie dieser Sprung zustande kommt. Man hat es bei Freud nicht so richtig verstanden. Man versteht das auch bei Derrida auch nicht so richtig. Und weil immer wird man verwiesen auf etwas, was man nicht sieht, entweder ist es ein unendliches Unbewusstes oder das ist der unendliche Spiel der Signifikanten oder es ist die unendliche Arbeit der Differenz. Irgendwie wird man verwiesen in einen Bereich, wovon man keine richtige Ahnung hat, ja? Und wovon man wirklich nicht sagen kann, womit man sich eigentlich was man sich dabei denken soll. So scheint es, dieser Übergang scheint einer Unendlichkeit zu verlangen, um überhaupt stattzufinden. Ja, das ist ein bisschen wie bei diesen Theorien wie bei Darwin, ja, wo man fragt, wie ist aus einem Frosch ein Dinosaurier geworden. Und die Frage ist so in der Zeit allmählich. Ja, das braucht zwar sehr viel Zeit, aber wie viel Zeit? Ja, na gut, man sagt so viele Millionen Jahre, ja, das geht noch. Aber wenn man sagt unendlich viel Zeit, ja, zu Übergang von einem individuellen Wunsch zur allgemeinen Rhetorik braucht man unendlich große, unendliche Sprache, unendliche Schrift, ja? Unendliches und Bewusstes. Man braucht die Unendlichkeit, um diesen Sprung zu vollziehen. Dann scheint dieser Sprung zum wichtigen Problem zu werden. Ja? Und ich denke, das ist der Punkt, wo die aus dem Denken des Begehrens ausgehende französische Philosophie versagt hat, an dem Moment, an dem das Denken heutzutage vor den Problemen der Ökonomie gestellt wurde. Also irgendwie ist die Frage nach der Ökonomisierung und der ökonomischen Welt blieb unbeantwortet. Deswegen geht dieses Denken in die Opposition zu Globalisierung und zur Ökonomie. Derrida sagt, das ist immer das ewig Gleiche hier, das sich zirkuliert. Und ja, das Ganze ist so ein Ressentiment gegen die Ökonomie. Aber dieses Ressentiment reicht nicht aus, weil dieses Ressentiment versucht zu täuschen, aber täuscht nicht darüber hinweg, dass es keine Theorie der Ökonomie gibt. Es gibt eine Theorie, wie man die Ökonomie dekonstruiert, das schon. Aber wie man die Ökonomie überhaupt ableitet aus diesen entweder aus unendlichen Spieldifferenzen oder aus den, wie man das tut, wie man objektive Werte schafft, man weiß das nicht. Und deswegen sagt ja Derrida, das sind keine objektive Werte, sondern es kommt die Messias oder es gibt ein messianisches Versprechen, dass es irgendwann alles anders wird und jenseits der Zirkulation der Ökonomie das absolut andere kommt und sozusagen alles umwertet oder anders wertet. Das kann wohl sein, ja. Aber das ist keine richtige Antwort auf die Frage, wie diese objektiven Werte hier und jetzt doch entstanden sind. Ja, das ist alles keine Antwort. Und scheint es generell zu sein, dass der Theorie des Begehrens, obwohl sie sich sehr, sehr weit ökonomisiert hat, doch irgendwie vor einer Schwelle steht, die sie nicht überspringen kann, wo die Frage gestellt wird, nach der Genesis der wirtschaftlichen Werte, so wie sie sind. Und ist diese Frage nicht beantwortet, ist auch die Revolte gegen diese Werte problematisch. Weil wenn man eine Revolte veranstalten will, dann muss man zunächst einmal einen Punkt diagnostizieren, wo man ansetzen soll. Ja? Und das ist das Problem bei der ganzen Kritik. Die ist ja ständig formuliert, aber man versteht nicht, wo man sie ansetzen kann. Man sagt ja immer, eigentlich überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ja? Das klingt zwar sehr vielversprechend, aber irgendwie auch gleichzeitig völlig hohl. Ja? Man versteht nicht, wo der Punkt ist eigentlich, an dem der Wert entsteht nach der Meinung dieser Theoretiker. Man sagt nur, diesen Wert muss man abschaffen. Aber wie kann man einen Wert abschaffen, wenn man nicht weiß, wie er entstanden ist? Das ist nicht klar. Und so finden, glaube ich, in diesem Punkt diese Theorien ihre Grenze. Und sie finden ihre Grenze, weil sie letztendlich, aus einer individuell-psychologischen Perspektive ausgehen. Wie auch immer weiter die Subjektphilosophie kritisiert wird und reflektiert wird und in Frage gestellt wird, die Perspektive bleibt eine individuell-psychologische. Das heißt, es geht um den Kampf der Kräfte innerhalb des Einzelnen zwischen seiner bewussten Subjektivität und seinem unkontrollierbaren Unbewussten. Wie man diesen Kampf auf die Gesellschaft erweitern kann, wie man den Sprung zu objektiven Weltsystemen, also objektiven im Sinne intersubjektiv funktionierenden Weltsystemen, schafft, ist genauso schwer nachzuvollziehen wie bei den klassischen Theorien der Subjektphilosophie, wie Husserl und so weiter. Sie wollen diesen Sprung schaffen und sie schaffen es eigentlich nicht. In diesem Sinne ist ja der Marxismus eine Theorie, die nicht außer Kraft gesetzt worden ist durch diese Entwicklung. Er wurde auch nicht richtig widersprochen, weil sie einer der wenigen ist, die ja mit dem Kollektiven ansetzt und beginnt. Sie beginnt mit einer Repression, und zwar institutionellen kollektiven Repression, und sie beginnt mit dem nicht-psychologischen, außerpsychologischen, mit rein konstruktiven und strukturellen. Sie ignoriert die individuell-psychologische Perspektive von Anfang an. Das, was er, dieser Teil immer zur Vorwurf gemacht worden war, immer zur Vorwurf gemacht worden war. Aber auf der anderen Seite, die ihr die Möglichkeit doch nach wie vor gibt, intelligente und verständliche Antworten zu geben auf die Frage der Wörterstellung, was wirklich großartige Versuch des freudianischen, postfreudianischen Theorien letztendlich nicht geschaffen hat, nach meiner Meinung. Letztendlich sind sie gescheitert und in eine defensive Übergang. Andere sicherlich Versuche dieser Art sind mit Wittgenstein verbunden und so weiter. Das heißt wirklich mit den Autoren, die mit nicht-psychologischen, außer individualpsychologischen Perspektiven von Anfang an beginnen. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass wenn man mit der individualpsychologischen Perspektive beginnt, bleibt man auch dabei. Wenn man an diesem Punkt ansetzt, man kommt ja nie raus. Nun fragt man sich immer, wenn man eine nicht-psychologische Perspektive übernimmt, wie kann man eine psychologische Sicherheit und Evidenz haben, hinsichtlich dessen, was man spricht. Ja. Das wurde mir zum Beispiel in einer neulichen Rezension auf meinem Text zur Vorwurf gemacht, dass es nicht klar ist, ob ich an meine Sätze glaube. Das heißt, die Frage ist, wenn man mit einer nicht-psychologischen, außerpsychologischen Perspektive beginnt, und das tue ich zum Beispiel immer in meinen eigenen Texten, in diesem Sinne stehe ich in der massischen Tradition, wo findet man die Evidenz, die nach allgemeiner Meinung die wissenschaftliche Einsicht verdeutlichen soll, für den Einzelnen, für den anderen. Ja. Nun müssen wir sehen, nach der langen, langen, langen Geschichte der individualpsychologischen Theorien, dass sie das auch nicht leisten. Ja, im Endeffekt, auch Derrida und auch Husserl vor ihm müssen zu Einsicht kommen, dass sie diese Evidenz auch nicht haben. Sogar Descartes schon hat das ausgesprochen, hat gesagt, an einer Stelle sagt er, kurz vor seinem Tod, hat gesagt, ich habe diese Evidenz, die ich bekommen habe, einmal damals, Cogito ergo sum, nicht mehr, kann das nicht mehr wiederholen. Und ich kann nicht mehr daran glauben. Ich halte daran, weil ich erinnere mich, dass ich die Evidenz habe, aber ich habe diese Evidenz nicht mehr. Und so geht man diesen Weg, ich denke, man scheitert. Und man scheitert nicht nur generell, nicht nur theoretisch, sondern man scheitert auch psychologisch. Irgendwann kriegt man diese Evidenz nicht mehr. Und das ist ganz klar bei Husserl der Fall, das ist ganz klar bei Derrida der Fall gewesen. Wenn man aber nicht psychologisch beginnt, also wenn man beginnt außerpsychologisch, man setzt sich einem Risiko ein. Das heißt, es geht nicht darum, dass man an etwas glaubt oder nicht glaubt, sondern es geht darum, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist ein Risiko. Aber ich denke, es ist ein Risiko. Es ist halt ein Risiko. Es ist genauso wie man, wenn man ein Auto baut. Ja? Entweder fährt dieses Auto oder fährt es nicht. Letztendlich geht es darum, dass man etwas macht, einer Maschine, ob es eine Denkmaschine ist, der Theorie ist eine Denkmaschine, und diese Denkmaschine, die fährt sie oder fährt sie nicht. Ja, dann funktioniert sie nicht. Und man kann keine Gewissheit darüber haben. Man kann es nur sehen, ob es so läuft oder nicht. Ja. Irgendwie, wenn man eine Maschine, man kann es auch voraussehen, man kann es bauen und so weiter, aber irgendwann macht man einen Probestart. Ja. Und wir wissen das immer wieder, dass es einfach nicht fährt. Ja. Und was soll man sagen? Man fährt ja nicht, also fährt man halt nicht. Ja? Man versucht was anderes zu machen, stattdessen oder diese Maschine zu verbessern oder eine andere stattdessen zu entwerfen. Man kann keine individualpsychologische Evidenz haben darüber, ob diese Maschine fahren wird oder nicht. Das ist die große Versuchung aller individualpsychologischen Theorien. Die wollen zunächst einmal Sicherheit haben und dann die Maschine fahren lassen. Zunächst einmal muss ich zur Evidenz kommen und dann das veröffentlichen. Ja, und diese Evidenzen mit anderen teilen. Das ist so das typische postkartesianische Denken. Ich glaube nicht, dass es überhaupt funktioniert. Ich habe keine Evidenz in Bezug darauf, was ein elektrischer Strom ist oder ein Auto ist. Ja? Sondern ich mache das und hoffe, dass es geht. Und wenn die anderen bereit sind, das zu übernehmen, zu benutzen, wenn es funktioniert, wenn es für sie eine Denkmaschine ist, die sie auch anwenden können, okay. Wenn es nicht der Fall ist, macht man eine andere und das wäre es dann. Man kann keine a priori Sicherheit haben, dass das, was man gemacht hat, und das ist letztendlich das, was man macht, ja, ist das, was man macht, was man gemacht hat, auf jeden Fall funktioniert. Man kann das nicht haben. Das ist ein absoluter Wunsch. Aber bei allen Autoren, die in der Tradition von Freud bleiben, ist dieser Wunsch da. Freud schreibt auch explizit in vielen seiner Schriften, darüber habe ich lange Zeit nachgedacht, zum Beispiel 20 Jahre. Ich habe das aber nicht geschrieben, weil ich mir nicht sicher war. Jetzt bin ich mir sicher, dass es wirklich so ist, ja? Und deswegen schreibe ich das. Das ist ein merkwürdiger Vorgang, ja? Dass sehr, sehr viel über sein Alter sagt. Wie kann man sicher sein darüber, was man früher nicht sicher war und vielleicht noch in einem Monat wieder nicht sicher war? Es ist immer ein Risiko, es ist immer ein Experiment. Und ich glaube, diese Dimension kann man durch keine Evidenz entkräften. Gut, damit bin ich fertig mit dieser Auseinandersetzung zwischen Freud und Marx und wie sie nach meiner Meinung ausgegangen ist. Und wir machen eine Diskussion da im zweiten.